Ihr habt schon gemerkt, in diesem Kapitel geht es über Namen. Und ich habe ein bisschen überlegt, was so die ersten Namen, die ersten Spitznamen waren, die mir so gegeben wurden in meinem Leben. Und der erste Spitzname, der mir da so in den Sinn kam, und ich weiß nicht warum, aber ist Dicker. Ja? Keine Ahnung. Warum? Papa, ich kann mich beruhigen, es hat bei mir keinen bleibenden Schaden hinterlassen. Aber du erzählst die Geschichte selbst gern, wenn ich bei den Bundesjugendspielen in der 4. Klasse im Dauerlauf das Feld weit hinter mir gelassen hatte und du zwischen den vielen Eltern standst und rief: Los, Dicker, lauf! Ja? Und alle etwas verwirrt dich anschauten. Ja? Also Dicker war nicht so das Erste, was mich begleitet hat in meinem Leben. Und ich habe dann ein bisschen weiter überlegt und habe meine Abi-Zeitung rausgeholt und habe mal so geguckt, was da so drin stand. Streber. Standen noch zwei weitere Sachen drin. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, wo meine Frau hier ist. Da stand dran, stiller Typ geht noch, aber es stand auch drin, stiller Typ mit immer einer neuen Freundin. Ja? Also, das sind Namen, die mir andere Menschen gegeben haben. Aber ich gebe mir auch selbst manchmal Namen. Ja, ihr denkt vielleicht, sowas würde ich nie tun, also euch selbst Namen zu geben. Aber wer hat sich schon mal mit einem Hammer auf den Daumen gehauen oder den Kopf richtig dämlich angestoßen? Was kommt da in den Sinn? Oder du hast irgendwie einen Termin oder eine Information total versemmelt. Ja? In diesen Momenten findest du raus, wie du dich selber nennst. Bei mir kommt auch so Depp oder Trottel oder Honk. Ist manchmal mit dabei, ja? Welche Namen stehen dir da im Leben? Welche Titel, welche Eigenschaften? Was klebt auf dir? Vielleicht bist du immer noch nur das Kind, die Tochter, der Sohn von dem und dem. Ja, kein Mensch spricht dich, oder wenn er erklärt, wer du bist, jemand anderem, dann sagt er nicht, ja, das ist der und der, der macht dies und das, sondern es heißt immer nur, ah, das ist die Tochter von oder es ist der Sohn von. Vielleicht bist du längst erwachsen, aber bist eigentlich immer nur in deiner Identität das Kind deiner Eltern. Oder du bist der Bruder von oder die Schwester von. Es gibt ganz viele Kulturen, die so ihre Nachnamen bilden. Ja, diese Familienabstammung hat einen riesen Einfluss auf die Identität in vielen Kulturen. Ja? Alle Hansens, alle Svensons, alle Persons, alle Petersens gehören dazu. Welche Namen stehen über deinem Leben? Wer bist du wirklich? In unserer Kultur gibt es diese Hansenbildung auch, aber bei uns spielt noch etwas anderes eine Rolle. Unsere berufliche Identität, unser beruflicher Erfolg spielt eine große Rolle. Deshalb gibt es bei uns Namen wie Müller, Bäcker, Bauer, Schuster, Schmitz. Wir nennen zwar heute nicht mehr Menschen so, wir sagen nicht, da kommt Matze, der Architekt. Ja? Trotzdem spielt das, was wir beruflich tun, oft eine große Rolle für unsere Identität. Es gibt es schon, dass wir durch die Gegend gehen und sagen, ich bin der Chef. Ich bin der Pastor. Ich bin der Architekt. Oder ich bin die Mutter. Ich bin die Vater. Ich bin die Vater. Ich bin der Vater. Manchmal gibt es auch einen negativen Bereich. Vielleicht sagst du, ich bin einfach nur der Versager. Ich bin der, der sein Studium nicht packt. Ich bin die, die niemals einen Job behalten kann. Ich bin vielleicht nur der studiert und sonst nichts auf die Reihe kriegt. Vielleicht jemand, der schon im 13. Semester ist und immer noch sein Bachelor nicht geschafft. Das gibt es. Und die Namen und die Identitäten der anderen Menschen ins Leben sind immer schwierig. Ja? Entweder ist der Name an sich schon ein Flug, ja? Vielleicht bist du einfach das hässliche Entlein. Oder deine Eltern vermitteln dir von Geburt an, du bist nicht gewollt. Ja? Und das kommt immer wieder durch. Du bist ungewollt. Eigentlich wollte ich dich nie haben. Du bist uns immer zu viel. Das ist von Natur aus schon mal ein Fluch, wenn so ein Name über dein Leben steht. Aber manchmal machen wir auch positive Dinge, die eigentlich gut sind, zum Kern und zur Basis unserer Identität. Was ist denn, wenn wir sagen, meine Karriere ist mein Ein und Alles, aber wenn jetzt die Karriere irgendwann nicht mehr läuft, wenn wir nicht mehr die erfolgreiche Führungskraft sind, sondern die Führungskraft mit dem Burnout? Was ist denn, wenn wir nicht mehr die gute Mutter sind, die wir sein wollen, weil unsere Kinder ganz andere Wege gehen und nicht so werden, wie wir das wollen? Wenn wir merken, wir haben unser Leben nicht mehr im Griff. Wenn diese Dinge futschen, diese eigentlich guten Dinge,
dann haben wir auch nichts mehr. So ist das mit Identitäten, mit Namen, die wir uns selber geben. Und Namen spielen auch in unserer Kultur weiter eine große Rolle. Wir denken es vielleicht nicht mehr, aber es ist so, ja. Unternehmen geben Millionen von Euro aus, um Produkte und Firmen zu benennen. Eltern machen sich monatelang Gedanken um die Namen ihrer Kinder. Ja, und dann nennen sie sie Cheyenne Jay und hoffen, dass sie irgendwie so teufelt wie eine Indianerkönigin. Ja? Aber leider werden nicht alle Tilts brauchbare und tüchtige Männer. Und leider werden nicht alle Felix glücklich und haben Glück im Leben. Unsere menschlichen Möglichkeiten, wenn wir irgendetwas zu nennen, dass es sich auch so entwickelt, wie wir das wollen, sind leider sehr begrenzt. Ich habe in meiner Vorbereitung eine geniale Predigt in den Keller gehört. Das ist leider nicht ein Aber ich habe trotzdem einige Gedanken in diese Predigt integriert. Und das Spannende ist, wenn Gott jemanden benennt, wenn Gott jemanden einen Namen, eine Identität ist, dann ist das anders. Unsere menschlichen Möglichkeiten sind begrenzt. Aber wenn Gott sagt, du bist der, du bist die, ich gebe dir einen Namen, dann ist das anders. Und dieser Text, den wir gerade gehört haben, der dreht sich zentral darum, dass Jesus Menschen neu benennt. Und dass er aus ihm etwas Neues macht. Und ihnen eine neue Identität gibt. Und wir werden dann drei Dinge entdecken. Das erste ist, dass wir eine neue Identität haben. Das zweite, wie wir diese neue Identität entdecken. Und das dritte, warum es überhaupt möglich ist, dass wir diese Identität bekommen können. Der erste Gedanke, wir haben eine neue Identität. Wir haben es gerade eben gehört von Miriam, als sie quasi die Überbrückungskapitel vorgelesen hat, aus Markus 3. Jesus ist wahrscheinlich an diesem Punkt auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Die Menschen kommen aus allen Gebieten des damaligen Palästinas zusammen und sogar noch darüber hinaus. Sie sind teilweise über 100 Kilometer gereist, um Jesus zu hören. Die Menge bedrängt ihn. Und was tut er? Er reagiert darauf, indem er sich auf einen Berg zurückzieht und Menschen benennt und ihnen andere Namen gibt. Ich möchte diese Verse noch einmal lesen. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm. Und jetzt kommt das. Diese ganzen Bestimmungen, diese ganzen Namen. Er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein. Und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht den Dämonen austrieben. Die 12, die er bestimmte, waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, Johannes, der Bruder des Jakobus, diese beiden nannte er Boanerges, das bedeutet Donnersöhne, Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Thaddäus, Simon der Zelot und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Namen haben immer noch Kraft. Und wenn wir zurückgehen auf die ersten Seiten der Bibel, dann sehen wir, wie Gott diese Welt, dieses Universum, diese Galaxien erschafft. Und wie macht er das? Wie erschafft Gott die Welt? Mit seinen Gedanken? Oder mit seinem rechten Zeigefinger? Nein, Gott ruft sie ins Leben mit seinem Wort. Durch das, was er zu ihm sagt, dadurch, dass es ausspricht, schafft er dieses Universum. Und wir checken das in der deutschen Übersetzung von diesem Text leider nicht so gut. Aber Markus spielt mit den Worten, die er hier gebraucht hat, auf diese Schöpfungsgeschichte an. Im Endeffekt steht hier nämlich, was das hier mit bestimmen übersetzt ist, ja, die 12, die bestimmte, bedeutet eigentlich schaffen, machen. Ja, hier steht eigentlich, Jesus erschuf sich 12. Er ruft sie ins Leben. Er gibt ihnen eine neue Identität. Nicht, weil sie würdig waren, nicht, weil sie viel geleistet haben, sondern weil er sie bei sich haben wollte und weil er gesagt hat, ich gebe euch das, was ihr braucht. Und das Wort, das ist noch ganz spannend, das ihr hier benutzt, das wird auch für Kunstwerke gebraucht. Ja, also wenn ein Künstler ein Kunstwerk schafft, dann wurde dieses Wort, das hier mit bestimmt übersetzt ist, dafür verwendet. Er gestaltet seine Dinge. Und er ruft auch uns in seine Nachfolge. Und er ruft uns nicht, weil wir so toll sind, sondern er gibt uns das, was wir brauchen, um ihn nachfolgen zu können. Und Jesus schafft so, genauso wie Gott am Anfang der Welt, am Anfang des Universums geschaffen hat. Und deshalb haben seine Worte Kraft. Wer bist du? Wenn du denkst, dass du hässlich bist und Gott nennt dich schön, wenn Gott, und das tut er. Gott sagt, es ist alles gut, wie ich es gemacht habe.
Und Gottes Worte haben Kraft. Und wenn er sagt, du bist schön, dann bist du schön. Und dann gilt dein Urteil, dass du hässlich bist, nicht mehr. Oder das Urteil, das vielleicht andere über dich gesprochen haben. Wenn du denkst, dass du nicht geliebt bist, dass du nicht liebenswert bist. Aber Gott dir sagt, du bist geliebt, du bist mein geliebtes Kind, über dich freue ich mich. Dann stimmt das, weil seine Worte schöpferische Kraft haben. Wer bist du wirklich? Wisst ihr, wir können nicht einfach nur als Teil der großen Masse leben. Manche Wissenschaften, nicht alle, sagen uns, dass wir eigentlich nur so etwas sind wie ein Tropfentau, der irgendwie auf dem Weg in die Weiten des Ozeans ist. Aber das reicht nicht, damit kommt unser Hirn nicht zurecht. Wir suchen nach einer Identität in unserem Leben, wir suchen nach einem Namen. Aber wenn zum Beispiel unser Wohlstand, unser Reichtum, die Basis, der Kern unserer Sicherheit, unserer Identität ist, wenn wir dann sagen, jetzt wo ich das habe, jetzt bin ich jemand, jetzt wo ich diesen Studienabschluss erreicht habe, jetzt bin ich jemand, jetzt können die Menschen zu mir aufsehen. Was ist denn, wenn wir das alles verlieren? Dann bleibt nichts mehr übrig. Entweder bist du reich und erfolgreich oder du bist gar nichts mehr. Oder wenn wir sagen, ich bin Vater, das ist meine Identität. Ich bin Mutter, ich bin Künstler, ich bin Musiker. Was immer uns benennt, dem gehören wir. Und es bleibt kein stabiles Ich, keine stabile Identität übrig, wenn uns das genommen wird, worauf wir Menschen oft unsere Identitäten bauen. Aber Jesus sagt, es gibt eine Alternative dazu. Es gibt eine Alternative zu deiner unsicheren Identität. Und das ist, wenn ich dir einen Namen gebe. Das ist ein Name, eine Identität, die alles übersteht. Jede Krise, jede Krankheit, jede Niederlage, jede Beleidigung, jeden Streit, jeden Misserfolg. Wenn ich dir einen Namen gebe, dann hast du wirklich einen Namen. Und hier steht ja, dass die Apostel einen neuen Namen bekommen haben. Ja, er schuf sie als Apostel. Heißt das denn, dass wir alle, die wir Jesus nachfolgen, auch einen neuen Namen bekommen? Ich glaube schon. In Johannes 10, Vers 3b steht, er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Und kurze Zeit später sagt er, ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Du bist bekannt. Gott kennt deinen persönlichen Namen. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wenn dort steht, dass Gott deinen Namen kennt, das bedeutet, dass es in diesem Universum keinen anderen gibt, der genauso ist wie du. Du bist ein Individuum, das Gott kennt, das er liebt und das er genauso haben wollte. Douglas Macmillan war ein schottischer Pastor. Und bevor er Pastor wurde, passt irgendwie ganz gut vom Namen her, war er tatsächlich Schafhirte. Und er erzählt eine Geschichte von einer Zeit, als er mit einem Freund im Zug unterwegs war und durch Schottland fuhr. Ja, und dieser Freund hatte vor einigen Monaten, der war auch Hirte, einige seiner Schafe verkauft. Und als sie im Zug unterwegs waren und so die Hügel an sich vorbeiziehen sahen, da kamen sie irgendwann an einem Feld mit einer Schafherde vorbei. Und in diesem Moment wurde der Freund total aufgeregt und sagte, hey, das sind einige von meinen Schafen. Und wir denken so, das kann doch gar nicht sein. Also Schafe sind flauschig und fluffig und weiß und kuschelig, aber im Endeffekt sehen wir alle gleich aus. Aber Douglas Macmillan sagte, ich habe nicht einen Moment daran gezweifelt, dass mein Freund recht hatte. Es ist eine einzigartige Fähigkeit von Hirten, dass sie ihre Schafe kennen und erkennen. Und es ist auch die einzigartige Qualität des guten Hirten, dass er deinen persönlichen Namen kennt, dass er dich bei deinem wirklichen Namen kennt, bei deiner wahren Identität. Und wenn Jesus sagt, dass er dich bei deinem echten Namen kennt, dann bedeutet das, dass du einen einzigartigen Wert hast. Dass es nichts anderes in diesem Universum gibt, das so ist wie du. In Epheser 2, Vers 10 schreibt Paulus, denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und das Wort, das Paulus hier für Werk benutzt, davon kommt unser deutsches Wort Poesie. Ja? Also im Endeffekt sagt Paulus, du bist ein Kunstwerk. Du bist ein Gedicht Gottes. Du bist eine innere Vision des Künstlers. des großen Künstlers, der diese Welt hält und erhält. Und was er auch noch sagt, ich brauchte genau dich, um den Auftrag auszuführen, den ich mir vorgenommen habe für dich. Es brauchte genau dich. Genau dich hat Gott noch gebraucht. Johannes Hartel sagt es immer so schön, du bist ein überflüssiges Luxusprodukt. Das stimmt zum Teil. Aber Gott hat genau dich gebraucht, um das, was er vorhat, in dieser Welt auszuführen. Er hat uns für eine besondere Aufgabe gemacht. Und all die Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, wer deine Eltern waren, was deine Nationalität ist, dein Geschlecht, deine Schwierigkeiten, all diese Dinge sind Pinselstriche auf dem Gemälde Gottes über dein Leben. Und Jesus sagt, es gibt eine Identität für dich, es gibt einen Namen für dich, der tiefer geht als all das, was wir Menschen uns machen können. Ich kann dir eine einzigartige Identität für dein Leben geben. Ich kann dir eine einzigartige Vision für dein Leben geben. Weil alle anderen Identitäten, die Menschen dir geben, dich versklaven werden. Aber ich kann dir eine Identität geben, die dich wirklich frei macht. Das Zweite, wie entdecken wir jetzt diesen Namen? Wie finden wir das raus? Wie finde ich denn wirklich raus, wer ich in Gottes Augen bin? Es gibt vielleicht manche unter euch, die jetzt hoffen, dass ihr so euren persönlichen Namen, der so in Gottes Buch steht, der vielleicht auch ganz anders ist als Walter, weil ihr mit dem vielleicht, gibt es hier Walters unter uns? Nee? Dann darf ich sagen, vielleicht seid ihr mit dem eh nicht zufrieden gewesen und hofft jetzt so, jetzt kommt es endlich raus. Und ihr geht vielleicht nach Hause, zündet eine Kerze an, legt so ein bisschen geistliche Musik auf und holt dann feierlich eure Bibel heraus, macht die Augen zu, blättert drin und kommt dann auf Herodes. Und ich so, oh nein. Ja, oder noch schlimmer, ein bisschen im Alten Testament so, Ona, ja, das wäre echt blöd. Und deswegen empfehle ich dir auch, das nicht zu machen. Und selbst wenn du vielleicht so eine spezielle Offenbarung hast, dass du sagst, ich kenne meinen Namen, ich weiß jetzt, was mein geistlicher Name ist, ich frage mich, ob das hilfreich ist. Weil Petrus hat seinen Namen hier bekommen. Der hat von Jesus hier den Namen Fels bekommen. Und wer ein bisschen die Geschichte von Petrus kennt, der weiß, dass er sein Leben lang damit gekämpft hat, in diese Berufung, der Fels der Gemeinde zu sein, hineinzuwachsen. Aber ich glaube, dass wir in diesem Text drei Prinzipien finden können, wie wir unsere Identität, unseren wahren Namen entdecken können. Und diese drei Dinge sind Dienen, echte Beziehung und Vertrautheit mit Gott. Und ich glaube, dass das auch drei Grundaspekte von Jüngerschaft sind. Wir denken im Moment ganz viel über Jüngerschaft nach. Und ich glaube, drei Dinge, die untrennbar dazugehören, sind das Dienen, echte Beziehung und Vertrautheit mit Gott. Wir sehen das hier. Erstmal das Dienen. Das steht in Markus 14b, 3,14b und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Jesus will, dass die Apostel, die haben wahrscheinlich keine Ahnung, was Apostel außer Gesandter überhaupt heißt, was das bedeutet, er wollte sie predigen und die Dämonen austreiben. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du jetzt sagst, hey, was soll denn das ganze Dämonenzeug hier immer im Markus-Evangelium? Ja, kam mir jetzt auch schon mehrmals vor. Ist das eigentlich nur eine Legende oder eine Art und Weise, wie die Leute damals irgendwie die Welt wahrgenommen haben? Ich muss euch noch ein bisschen vertrösten und ich werde meinem Kollegen jetzt eine schwere Aufgabe geben. In der letzten Markus-Predigt kommt das nochmal richtig zentral vor in dem Text und ich werde ihn bitten, euch das da zu erklären. Ja? Also müssen wir ein bisschen aushalten. Wenn wir uns das ein bisschen größer aus der Helikopterperspektive angucken, dann sendet Jesus im Endeffekt Leute aus, um andere Menschen zu befreien, aus ihren Fesseln, aus dem, was sie gefangen hält. Und er sendet sie aus, zu dienen in Wort und Tat. Und das ist das, was jeder Jünger Jesu tut und tun sollte. Wie erkennt man jetzt dadurch seine wahre Identität? Jesus hat einmal einen ganz berühmten und weisen Satz gesagt. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, der wird es retten. Er sagt eigentlich, du musst dich selbst verlieren, um dein wahres Ich, deine wahre Identität zu finden. Und ich glaube, in diesen Worten steckt sehr, sehr viel Weisheit. Im Endeffekt sagt er, wenn du herausfinden willst, wer du bist, und du guckst die ganze Zeit nur in dich hinein, dann ist es so, als würdest du eine Zwiebel schälen. Du pelst die Haut ab und immer weiter und immer weiter und du kommst nie zum Ende durch. Aber anstatt nur in dich hineinzugucken, anstatt nur auf dich selbst zu schauen, diene anderen und du wirst dich selbst finden. Warum? Ein Satz ist ganz einfach, ja? Wir können nur entdecken, was wir wirklich gut können, womit Gott uns ausgestattet und beauftragt hat, wenn wir es versuchen, wenn wir anderen Leuten dienen und etwas Gutes tun. Ja, so findet man seine Begabung heraus. Und daran entdecken wir, was unsere Identität ist. Aber es gibt ein Problem in unserer Kultur und ich finde, es gibt sie noch viel stärker hier im Rhein-Main-Gebiet. Wir sind meistens ziemlich busy. Wir sind meistens ziemlich busy, unser eigenes Portfolio aufzubauen. Wir investieren so viel in unsere Ausbildung, in unsere Karriere, in unsere Agenda, in unsere Familien, dass wir oft gar keine Zeit haben fürs Team. Aber Jesus sagt, dann verpassen wir uns selbst. Wir sind oft viel zu beschäftigt zum Dienen. Aber wenn wir zu beschäftigt sind, unsere Identität, unsere eigene Identität aufzubauen, dann verpassen wir unsere wahre Identität. Dann werden wir nie entdecken, wer wir wirklich sind. Denn das ist das, was echtes Leben als Jünger Jesu ausmacht. Gemeinde Gottes sollte mehr sein, als sonntags nur in irgendwelchen Veranstaltungen zusammenzusitzen und Lieder über Gott zu singen. Und es ist erschreckend anzusehen, wie irrelevant der christliche Glaube bei der Bekämpfung des Nazi-Unrechts war. Das Nazi-Unrecht ist in einer Nation passiert, in der 90% vorgaben, Christen zu sein. Und zumindest 60% gesagt haben, wir sind ein bisschen oder sogar besonders religiös. Aber wenn wir eins aus diesem Text lernen können, eins aus unserer Geschichte lernen können, dann ist das, dass die Kirche Jesu Christi den Auftrag hat, die Dämonen der Scheinheiligkeit, des Rassismus, des Sexismus, der Intoleranz und der Engstirnigkeit auszutreiben. Und die aktuelle Situation in Deutschland und in der Welt bietet uns viele, viele Möglichkeiten dazu. Ich habe Martin Last gebeten, weil mir sein Name in den Sinn kam, als ich über sie nachdenken musste, uns einen kleinen persönlichen Bericht dazu zu geben, wie das ist. Ja, zu entdecken, auch wenn man mit manchen Schwächen geht, was unsere Identität ist und wozu wir beauftragt sind. Martin.
Ja, also ich kannte den Verlauf der Predigt nicht, aber habe mich auf das Experiment eingelassen wollte euch kurz an meinem Leben teilhaben lassen. Vor ungefähr 2,5 Jahren ging ich fröhlich aus dem Haus und am Tag oder bis zum Abend ging fast nichts mehr. Das heißt, sitzen, stehen, liegen war alles ziemlich sehr schmerzhaft. Und ich kriegte dann relativ schnell die Diagnose, dass ich eine Krankheit habe, die permanent da ist und jetzt auch bleibt. Und die dazu führt, dass meine Wirbelsäule versteifen wird. Also für die Fachleute, das heißt Morbus Bechterew, die anderen können es vielleicht wieder vergessen. Wer es nicht hat, braucht sich auch nicht über nachzudenken. Kriegt das auch nicht, auch nicht. Aber die Situation war so, dass ich gemerkt habe, wenn das so bleibt, dann wird sich jetzt die ganze Menge in meinem Leben ändern. Es war unklar, ob ich so überhaupt noch zur Arbeit gehen kann, weil Autofahren, längere Strecken gehen fast gar nicht. Und zum Glück ging an einem Wochenende dann meine Frau auf ein Seminar und ich hatte ein bisschen Zeit nachzudenken. Und das waren schon ziemlich, sag ich mal, verzweifelte Gedanken, weil die Frage war, wie geht's denn weiter und wofür bin ich denn dann noch brauchbar? Und so wie ich meinen Plan für mein Leben hatte, war klar, so geht es wahrscheinlich nicht weiter. Und dann saß ich da und habe gedacht, Jesus, wofür kannst du mich denn brauchen? Denn ich habe ja schon einen ziemlich klaren Plan, wie mein Leben mit dir und wie du mich einsetzen kannst. Dann kam mir das Bild, ich lebe ja auf dem Dorf und auf dem Dorf gibt es ja noch so alte Häuser, so ein Naturstein, nicht die Industriesteinchen da. Und habe gesagt, gut, also wenn du mich gebrauchen kannst, so wie ich bin, gebrauchen willst, dann bin ich da. Und diese, wenn ich einsteigen in dieser Mauer bin, egal wo, dann ist das in Ordnung. Und das hat mich sehr befreit und das hat mir sehr viel Mut und wieder Perspektive gegeben. Ich dachte, nicht mein Plan ist das Entscheidende, sondern du kannst mich da einsetzen, so wo du mich brauchst. Ja, und dieses so wie wenn, wo ich gebraucht werden kann, kurz danach kam es auch dazu, dass viele persische Menschen hier in unsere Gemeinde kamen. Dann merkte ich ja, so viele Leute, die ein bisschen Bezug dazu haben, gibt es nicht. Also gibt nicht so viele Leute, die freiwillig dreimal im Iran schon Urlaub gemacht haben. Vielleicht gut, dann viel billig. Und seitdem arbeite ich in diesem Bereich mit Renate und Matthias und anderen mit. Und das ist auch nicht immer einfach. Da gibt es einen Haufen kulturelle Missverständnisse, sprachliche Barrieren, Frustrationen. Aber es ist unglaublich toll zu sehen und dabei sein zu dürfen, wenn Gott sein Reich macht. Und das ist, was ich gerne euch auch mitgeben möchte. Weil wenn ihr irgendwo seid und ihr denkt, vielleicht passt das gar nicht, lasst euch gebrauchen, sagt, hier bin ich, ob das in der Schule ist, ob das im Studium ist, wenn es auch mit was Frustration verbunden ist, völlig egal, ob das auf der Arbeit, aber auch in Flüchtlingsunterkünften ist, da kommen wir nicht rein, da seid ihr. Oder auch, wenn ich unsere alten Geschwister sehe und ihr denkt, Mensch, lass doch jetzt die Jungen mal machen, wir ziehen uns zurück. Nein, Jesus braucht euch. Ja? Jesus braucht euer Gebet für diese Gemeinde, für die Glieder der Gemeinde. Lasst euch gebrauchen.
Dienen ist ein Teil, wie wir unsere wahre Identität entdecken können, um rauszufinden, wozu Gott uns beauftragt hat. Der zweite Teil sind echte Beziehungen. Jesus stellt die Jünger ja hier in einen Kreis von 12 Leuten. Und das ist ein weiterer Weg, um sich selbst kennenzulernen, weil wir viel zu nah dran sind, um wirklich zu erkennen, wer wir sind. Wisst ihr, ich höre mir ab und an Aufnahmen von meinen Predigten an. Und jedes Mal, wenn ich das tue, denke ich, was ist das für eine furchtbare Aufnahme? Ja? Meine Stimme klingt so wenig melodiös, sie ist so abgeschwächt. Normalerweise ist sie viel voller, viel reichhaltiger, viel blumiger, viel klangvoller. Aber in der Aufnahme liegt es nicht, nicht perfekt. Das Problem ist, dass ich meine eigene Stimme nicht durch meine Ohren höre, sondern durch die Schwingung von bestimmten Knochen in meinem Kopf. Und deshalb hört sich für jeden von uns unsere eigene Stimme viel voller, viel schöner, viel klangvoller an als in Wirklichkeit. Wenn ich euch meine Aufnahmen vorspielen würde, würde ich dir sagen, ja, Till, genauso hörst du dich an. Genauso wenig voll, wenig reich und wenig melodiös. Ja? Ich habe eine gute Nachricht, bei euch ist es genauso. Ja? Aber ganz ähnlich ist das mit unseren größten Schwächen. Für die Dinge, mit denen wir uns und meistens auch anderen am meisten schaden, sind wir meistens blind. Wir hören das nicht. Wir brauchen andere, wir brauchen echte Beziehungen, wir brauchen eine Handvoll Menschen, vielleicht zwei Handvoll, die wirklich wissen, wie es uns geht, die wirklich, denen wir erlauben, uns das sagen zu dürfen, was wir hören müssen. Und denen wir wirklich sagen, mit welchen Schwächen und welchen Sünden, mit welchen Zweifeln wir zu kämpfen haben. Das kann ganz verschieden aussehen. Bei manchen passiert es in der Familie, bei manchen passiert es in der Ehe, bei manchen passiert es im Hauskreis. Ich war letzte Woche mit drei verrückten Pastoren unterwegs, mit denen habe ich mich, glaube ich, schon das 14. oder 15. Mal getroffen jetzt, seitdem ich meine theologische Ausbildung verlassen habe oder beendet habe. Und die dürfen das. Ja, die dürfen wissen, was in meinem Leben abgeht. Die dürfen in mein Leben hineinsprechen. Die dürfen mir das sagen, was ich wirklich hören muss. Und wir ermutigen einander, wir ermahnen einander, wir beten füreinander. Wir machen das alle 6 Monate und sprechen so ungefähr einen Tag lang miteinander über jeden Einzelnen so durch. Und wir brauchen echte Gemeinschaft. Ja, echte Gemeinschaft bedeutet, dass wir unser Leben teilen, dass wir wirklich Menschen Anteil geben an dem, was wir erleben. Das bedeutet nicht nur, dass es eine schöne Sache ist, zusammen zu grillen oder zusammen Pizza zu essen, aber bei Gemeinschaft, da geht es um viel mehr. Da geht es darum, dass wir wirklich manche Leute in unser Leben reinschauen lassen, ihnen das Recht geben, in unser Leben hineinzusprechen. So leben Jünger. Und ich möchte dich dazu herausfordern, dass du so einen Kreis in deinem Leben aufbaust. Vielleicht, wenn du sowas noch nicht hast, kann das dein nächster Wachstumsschritt werden. Dass du Menschen in dein Leben integrierst, die wirklich wissen, wie es dir geht und denen du wirklich erlaubst, in dein Leben hineinzusprechen. Und das Dritte, wie wir unsere wahre Identität entdecken, ist Vertrautheit mit Gott. Lesen wir mal die Verse 13 und 14 vor. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte 12, die er Apostel nannte, sie sollten ständig bei ihm sein. Jesus hat die Jünger nicht dazu gerufen, dass sie ab und zu sich von 8 bis 10 Uhr in einem Klassenraum mit ihm treffen. Er wollte, dass sie ständig bei ihm sind. Und es ist ganz spannend, die Bibel verheißt uns direkte, manchmal wirklich emotional spürbare Momente, wo wir Gottes Liebe erfahren können. In Römer 5 steht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Und ich behaupte nicht, dass wir das im gleichen Maße ständig spüren würden. Ich sowieso nicht als Norddeutscher. Aber ich bin überzeugt davon, dass wenn man als Jünger Jesu leben will, dass man Zeiten des Gebets braucht, dass man Zeiten braucht, wo man auf sein Wort hört, indem man Gottes Geist Raum gibt, wo er zu uns reden kann, wo er uns dieser Liebe ins Herz sprechen kann, wo er uns gewiss machen kann, dass wir geliebt sind, dass wir schön sind, dass wir beauftragt sind. Charles Spurgeon war einer der bekanntesten baptistischen Prediger des 19. Jahrhunderts. Und er hat einmal eine ganze Predigt über drei Worte aus dem Gleichnis über den verlorenen Sohn gehalten. Ja, die Predigt hieß der Kuss des Vaters. Das sind hier im Deutschen vier Worte, im Englischen sind es drei. Oder die drei Worte sind eigentlich, er küsste ihn. Er hat nur über diese Worte gepredigt, er küsste ihn. Der Moment, als der Vater auf seinen Sohn zuläuft, ihn wieder sieht und ihn umarmt und küsst. Und an einem Punkt der Predigt sagte er, manche von uns wissen, wie es ist, wenn man zu glücklich ist, um zu leben. Wir haben die Liebe Gottes bei manchen Gelegenheiten so überwältigend stark erlebt, dass wir Gott beinahe darum bitten mussten, damit aufzuhören, weil wir es nicht mehr aushalten konnten. Wenn Gott seine Liebe und Herrlichkeit nicht ein bisschen geschützt hätte, hätten wir es nicht länger ausgehalten. Wenn du als Jünger Jesu leben willst, dann brauchst du vertraute Zeiten mit Gott. Regelmäßig und nicht zu kurz. Was machen wir jetzt damit? Ich glaube, es ist an uns zu fragen, wie steht es um meinen Dienst? Wie steht es um die Beziehungen, die ich habe? Und wie steht es mit den vertrauten Zeiten mit Gott? Aber wisst ihr, was unser großes Problem ist? Die Menge. Das war damals schon für die Jünger und Jesus das Problem, dass die Menge um sie herum stand. Und deswegen hat Jesus sich zurückgezogen. Aber wenn wir zu beschäftigt sind, eine Gemeinschaft zu haben, wenn wir zu beschäftigt sind, um wirklich Zeit mit Gott zu verbringen, wenn wir zu beschäftigt sind, um zu dienen, dann werden wir unsere wahre Identität nicht entdecken. Wie ist es eigentlich möglich geworden, dass wir einen neuen Namen bekommen haben? Es steht fest, die Bibel sagt es ganz deutlich, jeder, der Jesus vertraut, jeder, der mit Jesus in Kontakt ist, jeder, der als Kind Gottes lebt, der hat einen neuen Namen bekommen. Und diese 12 Leute, von denen wir hier hören, die zum Teil nur einfache Fischer waren, haben einen Namen bekommen, der heute von 4 Millionen Menschen immer noch erinnert wird, während so viele Namen von großen Königen, Poeten und Mächtigen längst vergessen worden sind. Und Jesus sagt, ich kann dir einen Namen geben, der in Ewigkeit nicht vergessen wird. Wie ist das passiert? Im zweiten Buch Mose hat Mose einmal Gott darum gebeten, dass Moses Name, hat er gesagt, Gott, bitte streich meinen Namen aus dem Buch der Lebenden. Streich meinen Namen aus deinem Buch der Leute, die ewig leben werden. Er hat das gesagt, weil die Israeliten gerade von Gott abgefallen waren. Sie waren gerade um das goldene Kalb herumgetanzt und Mose hat sich große Sorgen um die Sünde des Volkes gemacht. Er hat gesagt, Herr, bitte vergib ihnen, streich meinetwegen meinen Namen aus dem Buch der Lebenden, aber bitte lass sie drin stehen. Er sagt, ach Herr, das Volk hat sich schwer gegen dich vergangen. Einen Gott aus Gold haben sie gemacht. Vergib doch ihre Schuld. Wenn nicht, dann streiche meinen Namen aus dem Buch, in dem die Namen der Deinen eingetragen sind. Aber Gott hat das nicht gemacht. Aber bei Jesus war das anders. Jesus hat bildlich gesprochen, uns den Namen des Versagers genommen und er hat ihn auf sich genommen und an dieses Kreuz getragen. Ihr wisst, was ich meine. Er hat ihn dann ins Kreuz gebracht. Und wir haben einen anderen Namen bekommen. ganz zu Anfang des Markus-Evangeliums offenbart sich Gott bei der Taufe von Jesus und sagt ihm: Das ist mein geliebter Sohn, über den ich mich freue. Und weil Christus unser Versagen, unsere Sünde, all die schlechten Namen, all die Krankheiten, all die falschen Identitäten an dieses Kreuz gebracht hat, gilt uns dieser Satz jetzt ganz genauso. Du bist mein geliebtes Kind, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, über die ich mich freue. In Christus sagt Gott das zu dir. Gottes Jesu Name ist sozusagen aus dem Buch des Lebens gestrichen worden, damit wir darin stehen können. Vielleicht hast du heute den Eindruck, dass Gott dich aus dem Trubel herausruft, damit du deinen wahren Namen, deine wahre Identität findest. Und ich werde gleich im Gebet mit uns sprechen. Und ich werde das so formulieren, dass du vielleicht auch zum ersten Mal Ja sagen kannst. Ja sagen kannst dazu, dass du sagst: Ja, Jesus, ich möchte dich kennen. Ich möchte dir vertrauen. Ich möchte darauf vertrauen, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist, um mir einen echten Namen zu geben. Vielleicht gibt es auch manche Leute, die sagen: Ja, ich glaube, mein nächster Wachstumsschritt ist für mich, dass ich einen Schritt nach vorne gehen muss. In meinem Dienen, in meinen Beziehungen. Oder mit den innigen Zeiten, mit den innigen vertrauten Zeiten mit Gott. Und danach werden wir zusammen nochmal dieses Lied singen: Ich folge dir. Als Antwort auf diese Predigt, als Antwort darauf, dass wir diesem Jesus, der uns diesen Namen gibt, folgen wollen. Lass uns gemeinsam beten. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du jeden, der dir vertraut, dass du den beim Namen kennst und dass du ihn liebst und dass du uns, und danke auch, dass du mich kennst und mir eine neue Identität, einen neuen Namen gegeben hast, ja. Die über all den Identitäten steht, die mir andere Menschen gegeben haben oder die ich mir selber gegeben habe. Und ich möchte jetzt für die beten, Herr, die ja, vielleicht sagen, ich möchte heute zum ersten Mal sagen, dass ich dir vertraue, Jesus. Ich bete darum, Herr, dass du dich ihnen mehr und mehr offenbarst. Und dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass du ihnen mehr und mehr aufschließt, was du am Kreuz für sie getan hast. Und ich bete auch für all die, die merken, es ist Zeit für mich, aus der Menge herauszutreten und einen Schritt vorwärts zu gehen in meine Beziehung, in meiner Zeit mit dir und auch in Dienen. Und ich bete darum, dass du ihnen zeigst, was für sie dran ist und dass du sie in diesen Schritt dann auch gehen lässt. Jesus, danke, dass du all unser Versagen auf dich genommen hast und ans Kreuz gebracht hast, damit wir in deinem Buch des Lebens stehen dürfen. Amen.